Der Text für die Predigt steht im 1. Petrusbrief im 2. Kapitel ab Vers 11. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, der Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch das Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft, als Freie und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König.
Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind fortgeschritten in unserer Predigtreihe zum Petrusbrief. Heute ist das vorläufige Finale, nächstes Jahr geht's weiter. Wir haben in dieser Reihe unglaublich viel Schönes gehört über das Leben der Kinder Gottes in dieser Welt. In dieser Welt, die für sie Heimat und Fremde zugleich ist. Und einer von diesen hat vor über 2.500 Jahren einen Psalm geschrieben, den Psalm 16, und der beginnt so. Bewahre mich, Herr, denn auf dich vertraut meine Seele. Du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Über 2.500 Jahre ist dieses Lied alt. Und Petrus, der den Petrusbrief geschrieben hat, hätte das genauso sagen können. Petrus hat die herrlichen Heiligen vor Augen, während er diesen Brief schreibt. Er liebt sie. Sie sind überall verstreut, sie waren arm, sie waren unscheinbar. Aber dennoch feiert er sie. Das war seine Berufung. Jesus hat sie ausgesprochen. Weide meine Schafe. Es sind Jesu Schafe und deswegen sind sie herrlich. Machen wir es konkret für uns heute Morgen, so zerstreut, so innerlich oder äußerlich arm, so unscheinbar du dir vorkommst heute Morgen. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann ist dein Leben in dieser Welt einfach nur herrlich. Durch und durch herrlich, unzerstörbar verbunden mit Gottes neuer Welt, schon jetzt. Und Petrus ist eingesetzt, um uns zu führen. Er führt uns als Jesu Schafe im 21. Jahrhundert durch das, was er damals aufgeschrieben hat. Er führt uns, obwohl er schon lange nicht mehr lebt. Und vieles von dem, was wir bisher gehört haben, kommt in diesem Abschnitt nochmal neu zur Sprache und ich würde es gerne in drei Punkten bündeln. Und zwar erstens die Gefährdung der Heiligen durch die Begierden in ihnen. Und zweitens die Berufung der Heiligen zum Guten im Staat. Und drittens die Bindung der Heiligen an Jesus in Liebe. Danke, Vater, für diesen Moment. Und ich bitte dich, dass du redest durch deinen Heiligen Geist zu uns. Amen. Wir beginnen mit der Gefährdung der Heiligen durch die Begierden in ihnen. Petrus schreibt, ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Fremdlinge und Pilger sind sie, die Heiligen. Als solche spricht er seine Leute an. Menschen, die in dieser Welt nicht wirklich zu Hause sind, aber dennoch haben sie Bedürfnisse, natürliche, körperliche Bedürfnisse und Sehnsüchte, wie alle anderen Menschen auch. Jeder Mensch braucht ein gewisses Maß an Heimat, an Sicherheit, an Geld, an Nahrung. Er hat aber auch Bedürfnisse, die über diese Grundbedürfnisse hinausgehen. Genuss ist ein Bedürfnis. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er genießen kann. Er ist kein Tier. Er ist auch nicht gemacht, sich fortzupflanzen wie ein Tier. Er hat den Menschen auch hier zum Genuss geschaffen, zur Schönheit, zur Liebe, zur Intimität. Und all diese guten Dinge nennt man im Griechischen Thymia, im Deutschen Bedürfnisse. Denkt an das Bedürfnis von Kräutern in der Küche und dann an Thymian, Thymia. Und Bedürfnisse und Kräuter, zumindest die Kräuter in unserem Garten, die haben eines gemeinsam. Sie können wuchern. Der kleine Rosmarinbusch, den wir vor 4 Jahren gekauft haben, der war so groß, dass er alles andere platt gemacht hat. So ist es auch mit Bedürfnissen. Sie können wuchern, sie können außer Kontrolle geraten. Und im Griechischen nennt man sie dann Epithymia, Überbedürfnisse. Oder im Deutschen Begierden. Die Begierde ist ein Virus, das Mehrvirus. Es setzt sich auf ein gesundes Bedürfnis und lässt es wachsen über das gesunde Maß. Und dann haben wir eine Begierde. Wenn aus einem Bedürfnis einmal eine Begierde geworden ist, was auch immer es ist, fast jedes Bedürfnis kann zur Begierde werden, dann ist es oft schwer, oder dann ist schon oft schwerer Schaden in der Hardware-Struktur der Seele entstanden. Die Hardware-Struktur der Seele ist das Gehirn. Begierden verändern unsere Gehirnchemie. Sie machen, dass es da oben knallt. Und sie stellen damit die Weichen in die Sucht. Sie wollen Kontrolle übernehmen über die Schaltzentrale unseres Lebens, und zwar der Seele. Aber die Seele ist nicht dafür geschaffen, von Begierden regiert zu werden, sondern sie ist geschaffen, um vom lebendigen Gott bewohnt zu werden. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Was ist die Strategie? Die Strategie, die Petrus seinen Leuten hier ans Herz legt, ist: enthaltet euch. Haltet euch fern von. Geh auf Abstand zu. Spiel nicht mit dem Feuer. Kalkulier nicht. Argumentiere nicht. Umdrehen und jetzt abhauen. Das klingt leicht. Aber es ist oft ein Kampf. Und ich glaube, wenn wir alles das hier sichtbar machen könnten, was wir in der letzten Woche in dieser Hinsicht erlebt und durchkämpft haben, das wäre krass. Es muss und darf uns nicht wundern, dass wir in diesen Kämpfen stehen, denn das ist der Kampf, zu dem wir berufen sind. Ich will dich bitten, wundere dich nicht, wenn dieser Kampf grob wird. Grob. Wenn es hart zur Sache geht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und könnt es nachvollziehen. Manche von uns, wir sind alle unterschiedlich, manche von uns können diese Kämpfe in einem Sessel austragen, einfach für sich. Bei anderen sieht es anders aus. Andere müssen buchstäblich die Turnschuhe anziehen und rennen. Das Handy baden. Oder das Auto verkaufen, um das sich die Gedanken permanent drehen. Jesus hat in dieser Hinsicht Folgendes gesagt: Und wenn dich dein Auge verführt, dann reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du 2 Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Petrus hat es gehört. Und er fährt die genau gleiche Linie fort, wie Jesus sie vorgegeben hat. Das ist grob. Das ist existenziell. Und ich möchte heute Morgen die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, etwas mit euch zu teilen, was mir schon viele Jahre auf der Seele liegt. Mal mehr, mal weniger und in den letzten Wochen in der Vorbereitung zu dieser Predigt umso mehr. Das wahrscheinlich stärkste Bedürfnis, das der natürliche Mensch hat, ist das Bedürfnis nach dem anderen Geschlecht. Weil dieses Bedürfnis einfach nicht klein zu kriegen ist, sind wir alle hier. Gott hat dieses Bedürfnis in die Schöpfung gelegt. Er hat es in uns gelegt, weil er eine Menschheit wollte und nicht nur zwei Menschen. Es ist ein heiliges Bedürfnis, ein lebensspendendes Bedürfnis. Und Gott hat diesem Bedürfnis einen sehr einfachen und klaren Rahmen gesetzt. Und auf eine eigenartige Weise gibt es keine Kultur und keine Zeit ohne diesen Rahmen. Ihr könnt in alle Zeiten gehen, von Feuerland bis zu den Kurilen, von Alaska bis Tasmanien. Es gibt zu allen Zeiten, in allen Kulturen, ein Institut und das ist die Ehe. Das Bedürfnis nach dem anderen Geschlecht körperlich auszuleben, ist nur und ausschließlich etwas für einen Mann und eine Frau, die sich vor Zeugen versprochen haben, sich ein Leben lang treu zu sein. Das ist die Reaktorhülle. Ihr wisst, was eine Reaktorhülle ist, von einem Atomkraftwerk. Tausende Tonnen Stahl und Beton. Und das, was da drinnen passiert, ist Kernfusion. Wir haben als Gesellschaft diese Hülle aufgerissen. Über Jahre an ihr genagt, weil wir mehr wollten. Wir wollten uns nicht zufrieden geben mit dem, was in diesem Rahmen möglich ist. Und so ist aus diesem gesunden Bedürfnis eine kollektive Begierde geworden. Unsere Gesellschaft geht daran buchstäblich zugrunde, mathematisch nachweisbar. Wir sehen es überall, aber die Form, in der diese Begierde am breitesten zutage tritt, ist Pornografie. Es ist krass, weil sie mittlerweile überall ist. Es ist eine Droge, die überall verfügbar ist. Mit katastrophalen Folgen für unsere Seelen. Man kann hier sitzen in diesem Gottesdienst und doch nicht da sein. Gefangen in Bildern, gefangen in Scham. Ich weiß, wovon ich spreche. Und in mir, ihr Lieben, brennt heute Morgen und über Wochen ein riesiges Feuer. Eine Leidenschaft für uns als die Gemeinschaft der Heiligen, die ihre Kinder und vor allem ihre Söhne vor diesem Seelenzerstörer schützt. Und darum, ihr Lieben, vor allem, ihr lieben Männer und Väter und Großväter, ich bitte euch im Namen Jesu Christi, wirklich im Namen unseres Herrn und Heilands Jesu Christi. Schützt euch. Schützt euch und eure Söhne, eure Töchter und eure Enkel. Es ist in erster Linie eure Verantwortung. 100% Sicherheit vor diesen Inhalten gibt es nicht, aber nichts zu tun ist definitiv der falsche Weg. Bitte redet mit euren Kindern darüber. Redet mit euren Frauen darüber. Und wenn ihr euch verstrickt habt in diese Dinge, dann bringt ans Licht, was ans Licht gebracht werden muss, heute. Heute ist der Tag des Heils. Und ihr Jungs, wenn eure Handys nicht geschützt sind, dann geht bitte heute zu euren Eltern und sagt, ich will auf meinem Handy einen Schutz haben. Ich will mich schützen. Schütze deine Seele. Deck auf, was da ist, wenn du dich verstrickt hast, bring es ans Licht, auch wenn du denkst, es bringt dich um. Es tut es nicht. Es ist der erste Schritt aus einem Gefängnis in die Freiheit, zu der Jesus Christus dich berufen hat. Heute ist der Tag des Heils. Heute. Ich weiß, dass es für manche von euch ein sehr spannender Sonntag werden kann. Aber genau das ist Glaubensgehorsam, von dem wir gehört haben in dieser Reihe. Jesus ernst nehmen, den Willen Gottes ernst nehmen. Und ich kann und will hier nicht weitermachen ohne zwei konkrete Einladungen. Erstens, es ist unsere Aufgabe als Geschwister, uns genau an diesem Punkt zu helfen. Diese 3000 Tonnen Beton wurden zu einem Ziel gegossen, damit wir einen Ort haben, an dem wir uns gegenseitig in diesem Kampf unterstützen können. Dafür sind wir da. Dafür sind deine Eltern da, dein Ehepartner, die Leute in deiner Hauskirche, deine Leiter, deine Pastoren. Und ich bitte dich, nimm in Anspruch, was du brauchst, um das zu nutzen. Wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden sollst, dann weiß ich zumindest einen, an den du dich wenden kannst. Da oben ist meine E-Mail-Adresse. ruben.wald@er-lebt.de. Meld dich bei mir. Dann gehen wir den ersten und den zweiten Schritt gemeinsam in die Freiheit. Und zweitens, wir werden übernächste Woche hier in der Gemeinde einen Abend haben, wo wir informieren wollen, wie kann ich konkret mich und meine Familie schützen? Was gibt es für technische Möglichkeiten? Weitere Infos dazu findet ihr in der Infomail. Ich weiß, es ist ein krasses Thema, aber es ist notwendig, weil ich weiß und ahne, wie viel Not im Blick auf dieses Thema in unserer Gemeinde auch da ist. Heute ist der Tag des Heils. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, und zwar der Berufung der Heiligen zum Guten im Staat. Jetzt können wir sagen, ja, das ist doch ein völlig anderes Thema. Hat doch gar nichts miteinander zu tun. Nein, es hat ganz viel miteinander zu tun, denn das Weg von den Begierden ist immer ein Hin zum Guten. Petrus sagt, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und dann macht er weiter und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Also an dem Tag, wenn Gott über diese Welt das Urteil sprechen wird. Und jetzt ist es sehr spannend, was von den 1000 guten Dingen Petrus herausgreift, die wir in dieser Welt tun können. Und es ist eigenartigerweise die Beziehung zum Staat. Die Beziehung zum offiziellen Gemeinwesen. Da legt er den Finger drauf. Und das überrascht uns jetzt sicher, denn der römische Staat war sicher kein demokratischer Rechtsstaat. Er war de facto eine Diktatur mit dem Kaiser an der Spitze, einem heidnischen Kaiser noch dazu, der sich selber als Gott verehren ließ. Dieser Staat war ein Kult, ein Götzenkult. Und trotzdem sagt Petrus, ordnet euch diesem Staat unter. Warum? Ich denke, das, was uns hier helfen kann, ist wiederum das Wort von der groben Heiligkeit von oben. Petrus weiß, dass das menschliche Herz verdorben ist. Und dass es, um das Schlimmste zu vermeiden, eine Ordnungsmacht braucht, die diesem menschlichen Herzen einigermaßen Paroli bieten kann, die es einigermaßen auf Spur halten kann. Und so unglaublich unvollkommen und gottlos der Staat auch ist, er verhindert Mord und Totschlag. Er verhindert, dass die Sache kippt. Was passiert, wenn die Sache kippt, sehen wir in der Geschichte immer und immer wieder. Völker zerlegen sich selbst. Am Ende einer Revolution gibt es in einem Land in der Regel, nicht immer, aber in der Regel immer mehr Gräber als vorher. Warum? Weil die Revolution, also das spontane Außerkraftsetzen von Ordnungen, welcher Art auch immer, immer eines zur Folge hat, und zwar aus Bedürfnissen, werden Begierden. Aus dem Wunsch nach Gerechtigkeit wird Rache. Aus dem Wunsch nach Sicherheit wird Terror. Und was diese Dinge mit der Seele machen, das wissen wir. Wir sehen also letztlich eines, der unvollkommene Staat und seine Ordnungen sind in letzter Konsequenz auch ein Schutz für die Seele von den zerstörerischen Kräften der Begierde. Es braucht ihn. Und darum warnt Petrus seine Leute dazu, Gutes zu tun, indem sie diesen Staat als solches annehmen und ehren und wir mit ihnen. Das beginnt da, wo wir über den Staat reden. Und ich weiß, es ist gar nicht so leicht, denn ich persönlich bin ehrlich, ich bin in mancherlei Hinsicht wirklich enttäuscht. Und da, wo ich ein bisschen mehr Einblick habe in ein konkretes Thema durch meine Arbeit, das ist bei mir Energiewirtschaft, da kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und mich fragen, was macht ihr denn? Und ich weiß, dass es manchen von euch auch so geht, in ihrem Bereich. Was geht? Es ist zum Haare raufen. Aber kann es sein, dass genau hier, bei dieser Unzufriedenheit, der Wille Gottes beginnt? Durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul zu stopfen, wie Petrus es sagt. Das heißt, so gut zu handeln, so treu zu sein, dass die anderen gar nichts mehr sagen können. Wie kann das gehen? Durch die Freiheit, die die Kinder Gottes haben. So sagt es Petrus. Wir sind in erster Linie Bürger von Gottes neuer Welt. Wir sind Fremdlinge und Pilger in dieser Welt. Und als solche sind wir frei, durch die vordergründigen Strukturen des Staates hindurchzusehen und die Menschen zu sehen, die diesen Staat bilden. Wer ist der Staat? Der Staat ist nicht der Kaiser, auch nicht der Kanzler, auch nicht der Sonnenkönig oder irgendjemand. Der Staat sind wir. Der Staat sind die Menschen, die ihn bilden. Und es sind nicht einfach nur Menschen, die ihr Wesen oder Unwesen treiben, sondern es sind Seelen. Der Staat ist eine Seelengemeinschaft. Und wer zu Jesus gehört, ist frei, den Staat genau so zu sehen als eine Seelengemeinschaft. Die Energiewende ist eine Sache, aber die Seelen in diesem Land die andere. Und das ist die entscheidende. Alles andere ist früher oder später nur Sondermüll. Ich weiß, es klingt krass, aber es ist so. Es ist grob, aber es ist so. So vieles von dem, was wir hier irgendwie machen und meinen, umsetzen zu müssen, ist in wenigen Jahren einfach nur noch Schall und Rauch. Aber die Seele ist unsterblich. Wir sind Knechte Gottes in dieser Welt. Und unser Verhältnis zu ihr, zu dieser Welt, ist ein grobes. Es ist nicht unsere Heimat. Wir können von dieser Welt kein Heil erwarten. Erst recht nicht vom Staat. Der Staat kann nicht alles richtig machen. Er wird nicht alles richtig machen. Je mehr er das versucht, desto mehr wird er scheitern. Er wird versagen. Und genau deswegen braucht er unser grundsätzliches Ja. Und dieses grundsätzliche Ja zu unserem Staat ist etwas Gutes. Was bleibt? Petrus fasst zusammen in Vers 17, ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ein Satz. Das klingt einfach, es klingt nach einer groben Richtung und so bleibt für mich heute Morgen gefühlt viel Grobes. Viele Details bleiben offen. Viele Baustellen bleiben irgendwie offen. Es gibt Anfänge, Kämpfe, erste Schritte mit ungewissem Ausgang. Und die Frage ist doch heute Morgen, wie kann die Seele alles das aushalten? Wie kann sie in all dem froh werden? Wie kann sie froh bleiben? Was gibt ihr die Kraft für all das? Wo bleibt in all dem Groben das Feine? Und jetzt müsst ihr mir bitte gut zuhören, denn ohne das, was jetzt kommt, macht das, was ich bisher gesagt habe, keinen Sinn. Wir gehen nämlich jetzt ganz an den Anfang von unserem Abschnitt zurück zum allerersten Wort und sind damit beim dritten und letzten Punkt, die Bindung der Heiligen an Jesus in Liebe. Das Feine gab es ganz am Anfang. Man überliest es leicht. Petrus fängt diesen Abschnitt an mit ihr Lieben. Oder anders übersetzt, Geliebte. Dieses eine Wort steht über und vor allem. Und darum kommt es in dieser Predigt, wie so oft bei uns, zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Das erste Wort in diesem Abschnitt lautet einfach nur im Griechischen agapetoi, Komma, Geliebte, Komma. Und dann geht es los. Das sind sie, die Heiligen. Das sind wir in allererster Linie, Geliebte. Im Johannesevangelium wird uns sehr ausführlich vom letzten Abendmahl Jesu berichtet. Es sind nur ganz wenige Stunden und die erstrecken sich über ganz viele Kapitel, 13 bis 17. Dieser Bericht beginnt folgendermaßen, Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und der Bericht endet mit einem Gebet Jesu und Jesus schließt es ab in Johannes 17, 26. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gesetzter kann das Thema nicht sein. Die ganze Beziehung Jesu zu seinen Jüngern steht unter diesem einen Wort, Liebe. Sie sind Geliebte, wohl wissend, dass in wenigen Stunden sie alle abhauen werden. Alle werden ihn im Stich lassen und einer wird ihn sogar buchstäblich verleugnen. Was müssen sie sich geschämt haben am Ende dieses Tages? Petrus war am Ende. Aber so ging es in seinem Leben weiter. Sein Leben war auch als Apostel verwirrend. Er hat weiterhin Fehler gemacht. Sein Leben war so wie unseres. Verwirrend. Das Leben, das grobe und oft verwirrende Leben, ist, so will ich das mal darstellen, wie ein Bündel Äste. Ganz unterschiedlicher Art. Es sind so viele Themen, so viele Baustellen, Bedürfnisse, Begierde. Manche von diesen Ästen sind morsch, manche sind gerade, manche sind krumm, manche blühen, manche haben Stacheln. Und auf vieles kann man sich keinen Reim machen und man steckt irgendwie in dem allem drin. Das ist unser Leben. Ein Bündel. Und jetzt stellt euch vor, ihr nehmt dieses Bündel und taucht es komplett in weiße Farbe. Und ihr holt es wieder raus. Die Farbe dringt in jeden Winkel ein. Sie ist in diesem Bündel. Sie kommt überall hin. Und du holst es raus und es ist immer noch das gleiche Bündel. Aber alles ist überzogen von etwas Neuem. Und ihr Lieben, Geliebte, so ist die Liebe des Herrn zu uns. So ist er zu uns, der die Liebe ist. In uns. In dir. In allem, was da ist. Seine Liebe gilt dir ganz in allem. Dem ganzen groben Status quo. Dein ganzes Leben ist jetzt durch diese Liebe an ihn gebunden. Er ist überall mit drin. Er ist in dir und du in ihm und er geht mit diesem Bündel seinen Weg. Und sein Weg ist der Weg zum Kreuz. Er stirbt an diesem Kreuz. Er stirbt an diesem Bündel. Er identifiziert sich vollkommen mit dir bis zum Letzten. Wirklich, ein für alle Mal und gleichzeitig jeden Tag aufs Neue. Wir sind als Heilige in dieser Welt in einer Zwischenzeit. Das alte Lebensbündel ist noch da, mit manchem, was uns quält. Und es ist doch ganz umschlossen von seiner Liebe. Unser Leben ist getragen, es ist gerichtet, es ist gesühnt durch ihn am Kreuz. Und nicht nur das, Jesus wurde von diesem Kreuz gelöst. Er wurde in ein Grab gelegt und er ist auferstanden. Er ist jetzt frei davon. Jesus hängt nicht mehr an diesem Kreuz. Das Bündel ist überwunden. Und genauso frei, wie er jetzt davon ist, genauso frei wirst du sein in Ewigkeit. Wenn du in dieser Zeit in Liebe mit ihm verbunden bist und bleibst. Ist es nicht eine überwältigende Nachricht? Ich glaube, lieben so und nur so können wir leben mit den Bündel in dieser Zeit. Es ist für mich schwer zu beschreiben und doch ist es wahr. Ich möchte euch angesichts all dessen zu einer groben Übung einladen. Jeder für euch zu Hause. Bitte stell dich heute mindestens 3 Minuten vor einen Spiegel und schau dich an und sage dir die Wahrheit ins Gesicht. Du bist ein Geliebter. Du bist eine Geliebte. Das darf man gern auch öfter machen. Sich die Wahrheit zuzusprechen, so dass sie ankommt. Vielleicht hilft es dir. Mir hat es geholfen. Und in diesem Sinne machen wir jetzt weiter. Der Herr hat uns ein Zeichen gegeben für seine Liebe. Eine Erinnerung an dieses letzte Abendmahl. Das werden wir jetzt zusammen feiern. Und Dennis wird uns mit hineinnehmen, wie genau wir das machen. Amen.